Lukas Kapitel 7 will ich behandeln, die Verse 36 bis 50, aber ich gehe dann auch noch einen Schritt davor, um einfach die Situation unseres Herrn Jesus Christus in dieser Zeit gerade deutlich zu machen. Jesus und die Sünderin. Jesus hat sein öffentliches Wirken begonnen. Er wird immer bekannter. Er erzählt vom Reich Gottes, tut Wunder und versucht, zu den Menschen persönlichen Kontakt aufzunehmen. Und damals, wie heute, schläft der Teufel nicht. Er versucht, die Leute schlecht zu machen, die eben gerade die Wahrheit weitergeben und den Sohn Gottes erst recht. Es bringt ihm sein Handeln nicht nur Freunde ein, obwohl er ja der beste Mensch auf dieser Welt überhaupt gewesen ist, sondern auch Skeptiker und sogar Feinde, letztendlich die ihn ans Kreuz gebracht haben. Und Jesus blieb dies nicht unbemerkt und er sagt dies auch, wenn wir ein paar Verse vorher lesen, Vers 33 und 34, da dürfen wir denn lesen, denn Johannes, der Täufer, ist gekommen, dass der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. Auch schon wieder Verleumdung. Des Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder, Freund. Also eine totale Verleumdung dessen, was der Herr Jesus getan und gesagt hat. Ein Fresser und Weinsäufer. Also wenn einer von uns sagt, du bist ein Fresser und Weinsäufer, das wäre schon eine heftige Beleidigung. Aber haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, den Herrn Jesus so zu benennen. Der Zöllner und Sünder Freund. Und wenn man damals das Wort Freund sagt, dann war das sozusagen, du hast Anteil an dem Leben dieses Menschen. Man muss sich vorstellen, im Orient ging die Freundschaft weiter mit Gastfreundschaft, mit gemeinsamen Tun, mit Annehmen auch Gesinnung des anderen. Man wurde sich eins. Und so wurde der Herr Jesus verleumdet, weil er eben sich auch an diese Menschen, die außerhalb der Gesellschaft waren, gewandt hat. Aber diese Angriffe hielten Jesus nicht davon ab, weiter den Kontakt zu diesen Menschen, aber auch zu den Menschen, die ihn verleumdeten, zu halten. Er war auch kein Feind der Pharisäer, die ihn vermehrt angriffen. Er wusste, dass sie in ihrer falschen Gesetzlichkeit gefangen waren und wollte auch sie befreien. Diejenigen, die dachten, dass sie es am wenigsten brauchten, die Gerechtigkeit, die Jesus sagte. So kam es zu einer Einladung einer ganz besonderen Art, die uns Lukas beschrieben hat. Und ich möchte euch gerne da hineinführen und so Vers für Vers diese Geschichte euch denn eröffnen. Fangen wir an bei Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Also er hat nicht gesagt, also hör mal, zu dir komme ich überhaupt nicht. Du bist so einer von diesen Leuten da und. Nein, er ging hin und setzte sich zu ihm zu Tisch. Er nahm einfach die Gastfreundschaft des Pharisäers an. Diese Einladung war eine damals und ist eigentlich heute noch übliche Art, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, um sie besser kennenzulernen. Und das war eigentlich das Positive daran, dass dieser Pharisäer eben den Herrn Jesus eingeladen hatte. Und dieser Pharisäer hieß Simon und er hatte von Jesus gehört, das wissen wir aus den Parallelstellen. Man kann sich seine Gedanken, die zu dieser Einladung geführt haben, gut vorstellen. Jetzt versetze ich mich einfach mal in diese Gedankenwelt des Pharisäers. Dieser redet ja interessante Sachen. Der kennt sich sehr gut in der Bibel aus. Aber er maßt sich an, der Messias zu sein. Er achtet den Sabbat nicht und heilt sogar am Sabbat. Ihr habt den Sabbat besprochen und da wisst ihr ja, wie Jesus zum Sabbat gestanden hat. Hat man ihm das vorgehalten, so versucht er sich immer mit geschickten Reden aus der Affäre zu ziehen. Sie kamen ja niemals dem Herrn Jesus bei. Um ihn also besser kennenzulernen, lud nun dieser Pharisäer den Herrn Jesus einfach ein, wie man das eben tat. Ich werde ihn prüfen und sehen, was an den Gerüchten wahr ist. Ich denke, diese Richtung, die wahrscheinlich der Simon hatte, war ja nicht schlecht. Es gibt ja viele Gerüchte über Leute, man hat so irgendwelche Vorbehalte, egal was so gesagt worden ist. Wenn man diese Leute dann persönlich kennenlernt, dann denkt man, das ist ein ganz anderer Mensch. So hat man ihn mir nicht dargestellt, ein ganz netter, feiner Mensch. Ich kann mich mal an meine frühe Sozialarbeitszeit erinnern, da war einer, der kam dann zu einer Gruppe, die ich da geleitet habe. Das war richtig so, das war irgendwie so ein schmieriger, ekliger Typ, hatte ich so den Eindruck. Ne? Ich hatte richtig Probleme mit dem Mann. Aber ich durfte diesen Mann näher kennenlernen. Und hinterher war einer, der zu dem ich am besten Kontakt hatte. Das heißt also, nie so den Gefühlen nachgehen, nie so den Gerüchten nachgehen, immer so, wie es so schön heißt, aus erster Hand, aus direkter Erfahrung, Kontakt, denn erstmal seine Beurteilung geben. Es kann sein, dass es bestätigt wird. Gut, okay, das gibt's auch. Aber oft ist es so, dass es anders ist. Man soll halt die Gesinnung des anderen prüfen. Ich werde ihn prüfen und sehen, was an den Gerüchten wahr ist. Der Pharisäer wollte ihn nicht besonders hofieren. Dieser Jesus sollte wissen, dass er kein ebenbürtiger Partner war, sondern ein Zimmermann. Das soll man sich immer bedenken. Ich bin ein Pharisäer, ein Gelehrter, und dieser ist ja nur ein Zimmermann. Ne, Max? So ist das. Aber er war ein ganz besonderer Zimmermann. Jeder hat seinen Stand und dieser muss auch gewahrt bleiben. Es war dieser Pharisäer. Und dann gab es aber noch eine andere Person. Es war eine stadtbekannte Frau, eine Sünderin. Schon lange Zeit ging sie ihrem Gewerbe nach. So erwartete sie nur einschlägigen Besuch. Der Rest der Stadt hielt sich fern von ihr. Mit so einer Frau wollten sie nichts zu tun haben. Keiner hatte bemerkt, dass die Not der Frau immer größer wurde. Man hatte sie in ein Gefängnis des Schweigens und der Ablehnung gesteckt, aus dem sie nicht mehr herauskam. Wie war sie da wohl hineingeraten? Durch Verführung, Verschleppung, finanzielle Not, das interessierte keinen. Mit dieser Frau ging man einfach nicht um. Wenn man mit ihr gesehen wurde, kommt man auch noch in einen schlechten Ruf. Nein, am besten man macht einen Bogen um diese Frau herum. Wie oft sehnte sich diese Frau wahrscheinlich nach ehrlicher Nähe. Nicht aus dem Grund, mit dem sie ihr Geld verdiente. Eine zunehmende innere Leere beschlich sie. Ist das alles, was ich von meinem Leben zu erwarten habe? Gibt es für mich denn keine Hoffnung mehr? Irgendwann hörte sie von diesem Jesus aus Nazareth. Er soll ein außergewöhnlicher Mensch sein. Er hat schon vielen Kranken geholfen, aber Das ist offensichtlich nicht sein Hauptmotiv. Sein Hauptmotiv war, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Er spricht vom Himmelreich und spricht von Gott als seinen Vater. Er wurde deswegen schon angegriffen. Aber etwas ganz Besonderes hatte sie gehört, dass ihr keine Ruhe gelassen hatte. Dieser Mann vergibt Sünden. Er weiß, was in einem Menschen vorgeht. Er hat sogar einem Gelähmten die Sünden vergeben und als Beweis, dass er Sünden vergeben kann, hat er diesen Mann geheilt. Er kann also Sünden vergeben, und wie viele Sünden habe ich angehäuft, ob er mir hilft? Das könnten die Gedanken dieser Frau gewesen sein, und plötzlich ist sie ihm irgendwo begegnet. Diese Situation wird in der Bibel nicht erwähnt, sondern Jesus bezieht sich später, wir werden es hören, darauf. Sie hatte ihm wahrscheinlich ihre Schuld bekannt und er hatte ihr die Sünden vergeben. Sie war frei. Die stadtbekannte, Prostituierte brauchte sich nicht mehr zu verstecken. Sie war frei. Frei von diesem Laster, frei von der Sünde. Sie war ein freier Mensch geworden. Sie brauchte sich nicht mehr zu verstecken. Sie konnte durch die Begegnung mit Jesus Christus erhobenen Hauptes gehen. Aber die Begegnung war offensichtlich nur kurz gewesen. Sie hatte ihm noch nicht danken können. Danken für diese wunderbare Gnade und Gunst der Sündenvergebung, die sie erfahren hat. Von irgendeinem hatte sie denn wahrscheinlich gehört, dass er sich bei einem Pharisäer mit Namen Simon aufhalt. Dies ist eine günstige Gelegenheit, längeren Kontakt zu diesem Jesus zu bekommen, ihm zu danken, ihm Dank zu erweisen, den Dank, der ihm gebührte, wozu sie wahrscheinlich nicht gekommen war. Entgegen aller Konventionen geht diese Frau in das Haus des Pharisäers. Vers 37 und 38. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, eine Sünderin. Und als sie vernahm, dass er sich in dem Hause des Pharisäers zu Tische befunden hatte, brachte sie eine alabasterne Flasche voll Salbe und trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Für uns Europäer ist es ein bisschen ungewöhnlich. Wie kam sie so an seine Füße ran? Wir haben immer schön in die Schuhe gesteckt und so weiter und sitzen so. Damals war es ja eine andere Art, zu Tisch zu sein. Man lag zu Tisch. Die Römer lagen zu Tisch und das war so allgemeine Art und Weise, zu Tisch zu liegen. Und deswegen konnte sie auch, weil der Jesus zu Tisch lag, für mich wäre ein bisschen unbequem, aber war damals eben so, kam sie gut an seine Füße heran und hat dann ihm diesen Dank erwiesen. Das muss man einfach sehen. Und um das irgendwo vom Bild her besser zu verstehen, deshalb erkläre ich das euch. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Damals hatte man im Haus keine Schuhe an. Man muss bedenken, das war im Orient, das heißt, und zu dieser Zeit, jetzt laufe ich auch lieber mit Sandalen und nackten Füßen rum, aber ich habe mir jetzt Socken angezogen, das ist ein bisschen besser. Aber damals konnte man die Sandale ablegen und das ist ja auch eine besondere Situation, die der Herr Jesus sagt. Er hatte nackte Füße und legte sich dann aufs Sofa. Das waren keine irgendwie schmutzigen, dreckigen Leute damals, die waren sehr sauber und wenn man heute noch in orientalische Häuser käme und sieht das alles pico sauber. Das ist nicht irgendwo eine andere Kultur, aber sehr, sehr sauber. Also Jesus lag da und plötzlich kommt diese stadtbekannte Sünderin zu ihm. Sie geht auf Jesus zu. Was macht sie denn da? Man muss sich einfach die Situation vorstellen, dort bei diesem Pharisäer. Sie weint, benetzt die Füße Jesu mit ihren Tränen, wischt sie mit ihren Haaren trocknen und salbt seine Füße mit Salböl. Ja, so etwas Unerhörtes. Schneid diese Frau doch einfach rein und tut dies. Sich so einfach hier Zutritt zu verschaffen und dann noch diese recht zweifelhafte Handlung an diesem Jesus. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn geladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Das spricht er wirklich aus. Wie kannst du diese Nutte hier reinlassen? Wie kannst du dich von ihr so in dieser Weise dann bedienen lassen? Das waren die Gedanken. Hört sich für euch ein bisschen hart und schräg an, aber das ist so. Die Frau hatte eben diesen Ruf. Die Pharisäer waren entsetzt. Oder der Pharisäer. Dies in seinem Haus. Wenn jemand gesehen hat, dass die hier reingekommen ist. Und wenn das Schule macht, wenn die das noch draußen erzählen, was die hier gemacht hat. Und das in meinem Haus. Aufweia. Der ganze Ruf ist im Eimer. Wie kann dieser Jesus, der doch ein Prophet sein soll, dies zulassen? Er müsse doch wissen, dass dies eine Sünderin ist. Man lässt sich doch nicht von einer solchen Sünderin anfassen. Das macht doch unrein. Kommt ja auch noch dazu. Umgang mit Sündern und anfassen lassen macht mich kultisch unrein. Ich kann immer zum Tempel gehen. All diese Dinge schwirrten da bei diesem Pharisäer, der doch sehr, sehr 100 und 150%ig war, im Kopf herum. Er hat es auch nur ausgesprochen. Was macht Jesus? Jesus bleibt ruhig. Er lässt es geschehen. Er kennt die Gedanken des Pharisäers und beginnt nun mit dem Pharisäer ein Gespräch. Das lese ich euch mal ganz vor. 40 bis 47. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon. Ah, das wissen wir, wie er heißt. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sage an. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihre Sünden, vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Heieiei. Da hat der Herr Jesus dem Simon einiges gesagt. Jesus versucht mit viel Liebe dem Pharisäer deutlich zu machen, wo er steht. Er erkennt, dass der Pharisäer sich viel höher stellt als diese Sünderin. Sogar auch noch viel höher als Jesus, als er selbst. Nun zeigt Jesus auf, dass Simon überhaupt nicht besser ist als diese Frau. Er hat Jesus eingeladen, aber die normalsten Pflichten eines Gastgebers nicht beachtet. Sie, die Verachtete, tat aber ununterbrochen eben diesen Dienst. Sie tat es aus Liebe, weil er, Jesus, ihre Sündenschuld vergeben hat. Sie konnte ihn nicht zu sich einladen, diese Frau, nein. Aber sie konnte ihn ehren, ihm danken und ihm die ihre Liebe zu ihm, der sie von ihrer Sündenschuld befreit hatte, zeigen. Dies war eine reine Liebe, eine Liebe des Dankes. Ihr waren viele, viele Sünden vergeben worden und sie dankt auch viel. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Hier hat Jesus dem Pharisäer einiges zu denken gegeben. Wie stehst du zu mir? Aus welchem Grunde hast du mich eingeladen? Ist dein Verhalten ehrlich zu mir? Aus welchem Grunde hast du mich eingeladen? Tust du es nur, um etwas zu bezwecken? Ist es für dich normal, dass die Menschen zu dir aufblicken, weil du ein Pharisäer bist, weil du von dir selbst denkst, alles zu wissen und ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben? Blickst du auch so auf mich herab? Auf mich herab? Jesus hat sich zu der Frau gewandt und mit der er bis dahin noch kein Wort gesprochen hatte. Er sprach zu ihr, dir sind seine Sünden, sind deine Sünden vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Und da geht's wieder weiter. Vers 49 und 50. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach so zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Jesus bestätigt hier noch einmal das, was sie schon erleben durfte und was die Ursache ihrer Liebe und ihres Dankes zu ihm gewesen war. Die Tischgenossen gehörten diese Bestätigung Jesu und wunderten sich über seine Worte. Nur Gott kann Sünden vergeben, wie es damals auch bei dem Gelähmten war. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus reagierte aber nicht mehr auf diese Reaktion der Tischnachbarn, sondern sagte der Frau, dass ihr Glaube, dass ihr Vertrauen zu ihm sie gerettet hat. Sie ist in das Reich Gottes eingetreten und seine Jüngerin geworden. Sie hatte Frieden mit Gott und konnte wirklich erhobenen Hauptes durchs Leben jetzt gehen. Wie ist die Frage an uns selbst? Wie ist nun unsere Stellung zu Jesus Christus? Jesus sagte, darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wie sehen wir unseren Herrn Jesus? Von Lukas werden uns in diesem Ereignis eben zwei verschiedene Personen gezeigt. Der Pharisäer und die Sünderin. Wie ist meine Gesinnung? Wir haben Jesus auch in unser Herz eingeladen. Welche Motive waren bei uns maßgebend? Geschah dies aus Liebe oder aus Eigennutz? Ist es bei dem Eigennutz geblieben oder hat sich die Liebe Jesu auf unser Leben ausgewirkt? Genau das, was du gesagt hast. Ist das, was wir von Jesus haben, was wir von Jesus lesen, was wir von ihm hören, ist das nur Eigennutz, so nach dem Motto, da komme ich wenigstens nicht in die Hölle? Oder ist es wirklich für mich Anlass, mein Leben zu ändern? Wirklich diese Umkehr zu machen. Diese Umkehr vom falschen Weg auf den richtigen Weg. Beachten wir Jesus nur als den, der uns unsere Sündenschuld vergeben und das ewige Leben geschenkt hat und damit genug? Sehen wir ihn mit den Augen des Pharisäers, der ihm noch nicht einmal die Höflichkeit zukommen ließ, die für einen Gast üblich waren? Fragen wir uns, welchen Stellenwert hat Jesus in unserem Leben? Im Gottesdienst hier ist die Sache klar, aber ist es damit genug? Wie sieht es aus, wenn wir hier die Schwelle wieder nach draußen gehen? Wenn wir in unserem Leben stehen, in der Familie, im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Stadt. Wie sieht es damit aus? Was tat die Sünderin? Sie weinte, weil Jesus ihr die Sünden vergeben hatte. Sie ließ ihm in ihrer reinsten Liebe, der göttlichen Agape-Liebe, die Verehrung und den Dank zukommen, der ihm als ihren Heiland und Erretter zukam. Sie setzte hiermit das Verhalten des Pharisäers Simon total in den Schatten. Wie hatte er reagiert? Und reagiert sie? Wie zeigt sich unsere Liebe zu Jesus? Geben wir ihm alles, was wir haben? Tun wir das? Man hat einmal nachgerechnet, dass dieses Fläschchen mit Salböl, was dieses Fläschchen mit Salböl gekostet haben mag. Man ist auf den Betrag eines Jahreslohnes für einen Arbeiter gekommen. So teuer war das Zeug. Die Frau gab Jesus ein ganzes Vermögen. Hat wahrscheinlich alles, was sie hatte, nur für dieses Fläschchen Öl verwandt. Das war ihre Liebe. Dies war keine Bezahlung für die Sündenvergebung. Bezahlen können wir es nicht, dann wäre Gott mir ja was schuldig. Und Gott ist mir überhaupt nicht schuldig. Sondern es war ein Liebesbeweis. Womit können wir Jesus unsere Liebe zeigen? In erster Linie dadurch, dass wir eine innige Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ihn in den Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stellen. Und dies nicht nur im Gottesdienst, sondern in allen Bereichen unseres Lebens. In allen Bereichen unseres Lebens. Die Frau scheute sich nicht, in das Haus des Pharisäers zu gehen, der doch eine eindeutige Meinung von ihr hatte, um ihre Liebe Jesus zu bezeugen. So sollen auch wir Jesus vor den Menschen bezeugen, auch dort, wo wir nicht verstanden werden. Wir sollen ein Licht und ein Zeugnis für ihn sein, an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Aber ein solches Zeugnis wirkt und bewirkt, dass die Menschen eben zum Nachdenken kommen. Auch wenn wir nicht verstanden werden. Das Wort Gottes, und wenn wir es den Menschen weiter sagen, wird nie zurückkommen, ohne etwas bewirkt zu haben. Wir dürfen unser Zeugnis nicht von den äußeren Umständen abhängig machen. Der Herr wird uns zeigen, wo wir und wie wir gefordert sind. Wir kennen ja alle die Situationen, sei es bei der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz und, oder bei sonstigen Begegnungen. Natürlich haben wir auch oft versagt, aber wir können in der Liebe Jesu immer wieder neu beginnen. Ihn den Menschen deutlich machen, seine Liebe ihm bringen, die Liebe von ihm ihnen zeigen. Aber auch eine weitere Botschaft schenkt uns Gott durch dieses Ereignis. Jeder kann zu Jesus kommen. Jesus macht nicht einen Bogen um uns, auch nicht um diese Frau, auch nicht um andere Leute. Und wir brauchen noch keinen Bogen, um Jesus zu machen. Jeder kann zu ihm hinkommen. Jeder kann seine Sündenschuld bei ihm ablassen und ablegen. Der Sünderin hat er ihre vielen Sünden vergeben. Auch in das Haus des Pharisäers ist er ohne Diskussion gegangen. Ihm ist jeder Mensch wichtig, egal aus welchen Kreisen er kommt und mit wie viel Sünden er beladen ist. Jesus nimmt jeden an, der mit dem ehrlichen Wunsch zu ihm kommt, seine Sünden bei ihm abzuladen und ihn als seinen Herrn und Heiland anzunehmen. Und auch heute lädt Jesus Christus ein. Und da hat er doch diese wunderbaren Worte gesagt in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau, zwischen Reich und Arm, zwischen Groß und Klein, zwischen Glatz und viele Haare. Nein, er hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jüngerschaft, lernen von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Genau wie bei dieser Frau, wo er gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden, in Frieden. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, er hilft mir tragen in all meinen Nöten, in allem, was mein Leben bewirkt. Und so dürfen wir dies für uns, die wir seine Kinder sind, immer wieder in Anspruch nehmen und dürfen es denen, die noch nicht seine Kinder sind, weiter sagen, was das für ein wunderbarer Herr ist. Unser Heiland, Jesus Christus. Und wir müssen es immer wieder auch hinterfragen, wie stehe ich zu diesem Herrn? Ist er Mittelpunkt meines Denkens und Handelns? Und da dürfen wir uns alle, ich mit eingeschlossen, immer wieder fragen und prüfen und dürfen in seinem Namen aktiv werden. Amen. Soll ich noch beten? Ja. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, den wir so kennenlernen dürfen durch dein Wort, durch das Evangelium. Danken dir, dass du Lukas beauftragt hast, es so klar und deutlich aufzuschreiben, damit wir es hören und daraus lernen dürfen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, uns selbst zu überprüfen, wie wir zu dir, Herr Jesus, stehen, wie wir zu den Menschen stehen, wie wir dich in unserem Leben aufnehmen und wirken lassen und wie wir zu den Menschen gehen und ja eben deine Liebe durch uns wirken lassen. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, deine Zeugen zu sein in dieser Welt und dass du uns hilfst, immer wieder auf dich zu schauen, dein Wort zu lesen, zu hören, mit den Geschwistern zu besprechen und darin zu arbeiten und es in unser Denken und Handeln aufzunehmen. jeden Tag, jede Sekunde unseres Lebens. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dabei nicht alleine lässt, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns dabei hilft, der dich immer wieder uns mehr deutlich und erkennbar macht. Und so danken wir dir, Herr, dass wir froh dein Wort haben dürfen, dass wir froh dich haben dürfen und dass wir froh wieder in unser Leben hinausgehen können als deine Botschafter, an deine Botschafter, an deiner Stadt. Und wir danken dir, dass du mit uns gehst. Und wir danken dir, dass du uns die Sünden vergeben hast. Und wir viel, viel zu danken haben, dich zu loben haben und zu preisen. Und so danken wir dir und freuen uns, dass du unser Herr und Heiland bist. Und danken dir, Vater im Himmel, für deine Liebe in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.